Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Maximilian Brose. Schön, dass Sie dabei sind. Der Mond, der wird bald als, noch etwas schmale Sichel am Abendhimmel aufgehen. Und um ihn ranken sich allerhand Mythen. Zum Beispiel, dass der Mondzyklus synchron zum Menstruationszyklus vieler Frauen läuft. Das ist aber wohl gar kein reiner Mythos, sondern das zeigt jetzt auch eine Studie. Gleich mehr dazu. Genau wie zum Deutschen Register für angeborene Herzfehler, einem wichtigen Datenprojekt, das kurz vor dem Aus steht. Jetzt aber erstmal zum Klima. Genauer zur Erderwärmung. Die soll nicht nur unaufhörlich weiterlaufen, sondern sich sogar beschleunigen, sodass die 3-Grad-Marke schon 2050 gerissen werden könnte, mit schwerwiegenden Folgen für Menschen und Natur. So besagt es zumindest ein Aufruf, den die Deutsche Meteorologische Gesellschaft und die Deutsche Physikalische Gesellschaft heute auf dem Extremwetterkongress vorgestellt haben. Doch an den Zahlen, da gibt es auch Kritik. Thomas Schröder kennt die Einzelheiten und hat die Pressekonferenz zum Aufruf verfolgt.
Wir wissen, der Klimaschutz rückt momentan weltweit in den Hintergrund und wird insbesondere von der US-Regierung konterkariert. Und vor diesem Hintergrund glauben wir eben, dass das Erreichen der 3-Grad-Grenze sich eben aus unserer Sicht nicht mehr ausschließen lässt, vollkommen. Es besteht eben aus unserer Sicht ein Risiko, dass diese Grenze 2050 erreicht werden könnte.
Sagt Klaus Richter, Vorsitzender der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, DPG, auf der Pressekonferenz des Extremwetterkongresses in Hamburg und fügt dann hinzu.
Ich möchte deutlich machen, das ist keine Prognose. Es gibt eine breite Spanne von Möglichkeiten. Wer weiß, was in 25 Jahren 2050 ist.
Tatsächlich halten längst nicht alle Fachleute die 3-Grad Erwärmung, die im Aufruf der DPG und der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft stehen, für überzeugend. Hauke Schmidt vom Max-Planck-Institut für Meteorologie.
Ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht über das prominente Darstellen dieser Zahl 3 Grad, dass 3 Grad Erwärmung bis 2050 erreicht werden könnten. Eine Studie, die von 3 Grad spricht, kenne ich tatsächlich nicht. Dafür müsste sich die aktuelle Erwärmungsrate sehr, sehr stark erhöhen. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass wir momentan etwa bei 1,5 Grad liegen, dann müssten wir also bis 2050 die Temperatur nochmal um 1,5 Grad erhöhen, um 3 Grad zu erreichen. Das heißt, etwa eine Erwärmungsrate von 0,6 Grad pro Jahrzehnt. Was wir seit etwa 1980 beobachten, ist eine Erwärmungsrate von etwa 0,2 Grad pro Jahrzehnt.
Zwar gibt es spätestens seit den Rekordjahren 2023 und 2024 eine intensive Diskussion um einen beschleunigten Klimawandel. Wie stark die Beschleunigung ist und welche Ursachen sie hat, ist aber noch ungeklärt. Rückkopplungseffekte bei den Wolken und der Meeresdurchmischung sind ebenso im Gespräch wie eine Abnahme von Verschmutzungspartikeln in der Luft oder natürliche Schwankungen. Warum nun diese wenig unterfütterten 3 Grad in den Fokus des Aufrufs gerückt wurden und warum der Aufruf nur von wenigen Autoren verfasst wurde, darüber lässt sich vorerst nur spekulieren. Sicher aber ist, die Dringlichkeit zum Handeln ist da, ganz unabhängig von dieser Zahl.
Also ich verstehe den Aufruf, sich verstärkt um die Reduktion der Emissionen zu kümmern, sehr gut und unterstütze ihn auch. Also ich will die Situation überhaupt gar nicht kleinreden hier. Also selbst 2 Grad Erwärmung und also wir müssen davon ausgehen, dass wir wirklich auf dem Pfad sind, das 2-Grad-Ziel auch zu überschreiten. Und das ist sicherlich schlimm genug.
Das betont auch die Ökonomin Claudia Kempfert, die bei der Vorstellung des Aufrufs ebenfalls auf dem Podium steht.
Die Politik, die wir aktuell und immer noch machen, mit dem Kopf in den Sand, die ist einfach katastrophal, weil es ereilt uns, es geht nicht vorbei. Also selbst wenn wir uns die Ohren, die Augen zuhalten, es geht nicht vorbei, es wird einfach kommen.
Einmal mehr lässt sich also konstatieren, der Klimawandel ist real, er ist von uns verursacht, er ist gefährlich und Experten stimmen in diesen Aussagen überein. Fehlt nur noch der letzte Punkt. Es gibt Hoffnung. Denn wie die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kempfert betont, jeder Euro, der in Schritte gegen die Klimakrise fließt, bringt der Volkswirtschaft zwischen 1,8 und 4,8 Euro zurück.
Es gibt also auch Hoffnung neben den vielen besorgniserregenden Studien rund um das Klima. Ja, große Probleme und auch dieses bisschen Hoffnung, das findet sich auch beim Planetary Health Check. Den haben verschiedene Institute gestern vorgestellt, darunter auch das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Der Planetary Health Check, der prüft seit 2024 jährlich, wie es um die wichtigsten planetaren Grenzen unserer Erde steht. Quasi eine Art Gesundheitscheck für unseren Planeten. Und schon im vergangenen Jahr war klar, insgesamt 6 von 9 planetaren Grenzen sind im unsicheren oder kritischen Bereich. Darunter der Klimawandel, die Landnutzung und auch die Integrität der Biosphäre. Dieses Jahr ist eine neue überschrittene Grenze dazugekommen. Welche das ist, das kann ich jetzt meinen Kollegen Volker Mrazek fragen. Volker, um welche planetare Grenze geht's da?
Das ist die Versauerung der Ozeane. Die puffern ja die globale Erwärmung ab. Die Meere nehmen fortwährend riesige Mengen Kohlendioxid zusätzlich auf, die vor allem aus der Verbrennung fossiler Energieträger stammen. Das hat aber seinen Preis. Der pH-Wert des Wassers nimmt ab. Es wird also saurer. Dadurch wiederum verändert sich die Chemie der Ozeane. Es entsteht nicht mehr oder es steht nicht mehr so viel Calciumcarbonat für Meeresorganismen mit Kalkschale zur Verfügung. Und davon gibt es Unmengen. Die sind ein wichtiger Bestandteil der Nahrungsketten im Ozean. Und jetzt der Lackmustest im neuen Bericht. Im Oberflächenwasser seien inzwischen 20% weniger Calciumcarbonat als in vorindustrieller Zeit. Und damit überschreitet jetzt auch der Ozean im planetaren Gesundheitscheck eine kritische Schwelle und wandert vom Grünen in den orangenen Bereich.
Und ich hatte ja schon angesprochen, dass 6 andere planetare Grenzen überschritten sind. Wie dramatisch ist es um die?
Ja, da ist die Lage noch kritischer. Zunächst einmal holzen wir zu viel Wald ab und wir nutzen auch die Süßwasserressourcen der Erde nicht nachhaltig. Da sind wir laut der Analyse schon ein gutes Stück aus dem grünen Bereich hinaus. Und in 4 Fällen bewegen wir uns sogar im roten Bereich und damit in einer Hochrisikozone beim Klimawandel, bei der Belastung von Böden und Gewässern mit Nitrat und Phosphor aus Düngemitteln in der Landwirtschaft, beim Artenverlust und auch noch beim Eintrag von Fremdstoffen in die Umwelt, darunter seien, Zitat, tausende nicht ausreichend getestete Chemikalien. Macht in Summe also 7 planetare Belastungsgrenzen, die wir nach Lesart der Forscherinnen und Forscher bereits überschritten haben.
Und wie steht es dann insgesamt um den Planeten Erde?
Also die Potsdamer Diagnostiker sagen, der Patient ist im Grunde bemerkenswert robust und hat immer noch die Kraft, geheilt zu werden. Aber das aktuelle Blutbild mit 7 Werten im roten Bereich, das zeigt dann aber doch, dass er in einem wirklich kritischen Zustand ist. Man könnte sagen, im Grunde geht es in Richtung Multiorganversagen, denn an einer Stelle des Berichtes heißt es, man darf die neuen betrachteten Prozesse als lebenswichtige Funktion oder Organe der Erde auffassen. Zumindest der Erde, wie wir sie uns wünschen, mit stabilen Umweltbedingungen, wie sie seit dem Ende der letzten Eiszeit vorherrschen. Und das sind jetzt immerhin gut 10.000 Jahre.
Und welche Gefahren ergeben sich dann ganz konkret, wenn ja so viele Organe nicht mehr so richtig funktionieren?
Also das kann man an Beispielen ganz gut veranschaulichen. Nehmen wir zum Beispiel den Amazonas-Regenwald. Das ist die wichtigste grüne Lunge der Erde, wie wir wissen. Die könnte sich aber in Savanne verwandeln, also in ein ganz anderes Ökosystem. Und zwar dann, wenn die globale Erwärmung plus minus 4 Grad Celsius erreicht. Das ergibt sich aus Klimamodellierung. Am Amazonas werden aber auch immer noch riesige Flächen Wald abgeholzt. Und parallel dazu gibt es hohe Biodiversitätsverluste. Und in diesem Fall werden also mehrere Belastungsgrenzen überschritten oder mehrere lebenswichtige Erdorgane, wenn man sie so nennen möchte, funktionieren nicht mehr richtig. Und wenn man das mit berücksichtigt, könnte die kritische Schwelle für den Erhalt des Regenwaldes schon bei 1 bis 2 Grad globaler Erwärmung erreicht sein, sprich möglicherweise schon heute. Und man sieht also, diese Stressfaktoren für die Erde haben Wechselwirkungen untereinander, was die Situation verschlimmert.
Jetzt habe ich aber auch in der Anmoderation versprochen, dass es ja auch ein bisschen Hoffnung gibt. Hält denn der Planetary Health Check mein Versprechen?
Nun ja, es gibt immerhin 2 Belastungsgrenzen für die Erde, die laut Diagnose nicht überschritten sind. Da haben wir einmal die globale Luftverschmutzung und zum anderen den Zustand der Ozonschicht, die uns ja vor der schädlichen UV-Strahlung der Sonne schützt. Da werden wir wohl auch in Zukunft im grünen Bereich bleiben, heißt es im Report. Denn Luftschadstoffe gehen zurück und die Ozonschicht erholt sich wieder nach dem Ausstieg aus FCKW und anderen Ozonkillern. Was der Gesundheitscheck aber auch klar macht, bei allen anderen Belastungsgrenzen gibt es keinerlei Anzeichen für eine Kehrtwende. Daher die Prognose für den Planeten, sein Gesundheitszustand wird sich sicher weiter verschlechtern.
Sagt Volker Mrazek. Und jetzt zu diesem Geräusch. Wölfe heulen den Mond an. Tun sie aber gar nicht. Und ihre Artgenossen haben das auch noch nie getan. Vielmehr machen sie sich so über lange Strecken bemerkbar. Trotzdem hält sich dieser Mythos hartnäckig, genau wie viele andere, bei dem der Mond im Mittelpunkt steht. So soll man bei zunehmendem Mond Geld investieren und bei abnehmenden sich zum Beispiel die Haare schneiden. Wissenschaftlich ist das natürlich alles Quatsch. Anders als bei dem Phänomen, dass der Menstruationszyklus vieler Frauen synchron mit dem Mondzyklus verlaufen könnte. Das zeigt nun auch eine neue Studie, auch wenn der Effekt seit gut 15 Jahren deutlich abnimmt. Christine Westerhaus hat mit der Forscherin hinter der Studie gesprochen.
Charlotte Helfrich-Förster fiel es bei sich selbst zuerst auf. Über viele Jahre hinweg hatte die Chronobiologin von der Universität Würzburg jeden Monat ein Kreuz in den Kalender gemacht, wenn die Regelblutung einsetzte.
Und als ich mal Zeit hatte, habe ich das gegenüber dem Mondzyklus im Prinzip gedruckt. Und da ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich über eine lange Zeit synchron war, was ich überhaupt nicht gemerkt habe. Und das hat mich dann fasziniert. Und ich habe dann angefangen, andere Frauen, meistens Bekannte, zu fragen, ob sie vielleicht auch ihre Menstruation aufgezeichnet haben über ein paar Jahre. Und da habe ich festgestellt, dass das nicht nur bei mir so war, sondern auch bei vielen anderen. So hat es angefangen.
Schon 2021 hat Charlotte Helfrich-Förster in einer kleinen Studie mit 22 Teilnehmerinnen beobachtet, dass die Frauen ihren Monatszyklus an den Mondphasen ausgerichtet hatten. Die Blutungen setzten entweder bei Voll- oder Neumond ein. Dementsprechend war auch der Eisprung genau zu diesen Mondphasen, da er genau in der Mitte des Zyklus stattfindet. Jetzt hat die Forscherin diese Studie mit 176 Frauen wiederholt, die ihren Monatszyklus über viele Jahre protokolliert hatten.
Und da habe ich dann festgestellt, dass diese Synchronisation, die ich vorher gefunden hatte, nicht mehr da war. Auf der Populationsebene, wenn ich alles zusammengefasst habe, fand ich natürlich sehr enttäuschend, aber bei einzelnen Frauen habe ich es noch gesehen. Und dann kam ich da auf die Idee, dass ich das unterteile in Zyklen, die vor 2010 aufgezeichnet wurden und nach 2010 aufgezeichnet wurden.
Denn damals kamen LEDs auf den Markt und auch die Nutzung von Smartphones und Tablets hat explosionsartig zugenommen.
Das heißt, die Leute haben sehr viel mehr Zeit vor diesen Bildschirmen verbracht und die haben alle auch einen sehr, sehr hohen Anteil von blauem Licht und auf blaues Licht reagiert unsere innere Uhr sehr stark.
Tatsächlich konnte die Forscherin in ihren Daten erkennen, dass Frauen vor 2010 noch deutlich häufiger mit dem Mond synchronisiert waren und dass dieser Effekt in den Folgejahren verschwand. Warum das so ist und wieso sich die Menstruation überhaupt am Mond orientiert, sei aber völlig unklar.
Was ich herausgefunden habe in der Studie, dass immerhin die Mondhelligkeit, also der Wechsel zwischen Vollmond und Neumond, die größte Rolle spielt. Aber zusätzlich scheint auch durchaus die Schwerkraft eine Rolle zu spielen, auch wenn ich mir das nicht erklären kann.
Die Anziehungskraft des Monds ist nicht immer gleich, was auch Ebbe und Flut bedingt. Und auffällig war in der Studie, dass im Januar besonders viele Frauen mit dem Mond synchron waren. Hier begannen viele Regelblutungen entweder kurz vor dem Vollmond oder dem Neumond. Und genau in diesen Zeiten ist die Anziehungskraft zwischen Erde und Mond gleich. Ein weiterer Erklärungsansatz: Viele Tiere richten ihren Fortpflanzungszyklus am Mond aus. Möglicherweise ist das beim Menschen nicht anders, sagt Charlotte Helfrich-Förster. Auch wenn es dafür bislang nur indirekte Beweise gibt. Etwa in einer Studie mit Ureinwohnern in Argentinien.
Und zwar sind die vor Vollmond wesentlich länger wach und feiern tatsächlich draußen. Und bei Neumond, da schlafen sie dann länger. Das passt natürlich sehr gut dazu, dass die Leute entweder bei Vollmond dann zusammen feiern und danach noch einen netten Abend, Nacht miteinander verbringen oder andersrum, wenn sie zu Neumond sehr früh sich bereits zurückziehen in die Hütten, eben dann die Zeit nutzen, um Nachkommen zu zeugen.
Ob das aber auf andere Menschen übertragbar ist und ob das erklären kann, warum sich die Menstruation am Mond orientiert, bleibt eines der Geheimnisse rund um den Himmelskörper.
Ein Beitrag von Christine Westerhaus. Themenwechsel. Jedes Jahr kommen etwa 8700 Kinder mit einer der vielen Fehlbildungen des Herzens auf die Welt. Aber dank immer besser werdender Behandlungsmöglichkeiten erreichen trotzdem 95% das Erwachsenenalter. Dazu hat auch das Nationale Register für angeborene Herzfehler beigetragen, das seit über 20 Jahren Daten und Proben sammelt und Forschung und der Forschung zur Verfügung stellt. Doch damit könnte bald Schluss sein, denn die Finanzierung des Projekts läuft Ende des Jahres aus. Volkert Wildermuth kennt die Einzelheiten.
Auf den Festplatten und in den Tiefkühlschränken des Nationalen Registers für angeborene Herzfehler lagern Daten und Proben von mehr als 60.000 Betroffenen. Bei vielen von ihnen sind Verlauf und Therapien über Jahre dokumentiert.
Das Register ist ein Datenschatz, der in seiner Tiefe und Breite wirklich einzigartig ist.
So die Kardiologin Constanze Pfister, seit September wissenschaftliche Leiterin des Registers. Die Daten helfen, die Behandlungsleitlinien kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Sie tragen dazu bei, Versorgungslücken zu entdecken und ermöglichen neue Erkenntnisse.
Wir konnten in einer Studie zum Beispiel schon 3 Genmutationen herausfinden, die an der Entstehung von angeborenen Herzfehlern beteiligt sind.
Das hilft inzwischen bei der Kinderwunschberatung. Anna Niemeyer von der Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung verweist besonders auf die vielen wissenschaftlichen Publikationen des Registers. Im Schnitt 1 pro Monat seit der Gründung 2003. Auch für aktuelle Forschung und medizinische Versorgung werde das Register gebraucht. Voraussetzung dafür sei aber die langfristige Perspektive, so Anna Niemeyer.
Anders als beispielsweise Studien, die in der Regel kürzer laufen, können Register über lange Zeiträume Daten erfassen und auswerten und Aussagen treffen, die Jahrzehnte übergreifen können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und wenn ich das professionell mit hoher Qualität machen will, muss ich da investieren.
Beim Nationalen Register für angeborene Herzfehler sind etwa 1 Million Euro im Jahr erforderlich, um neue Daten aufzuarbeiten und alte zu pflegen. Bislang kamen die Mittel aus dem Bundesforschungsministerium.
Diese Förderung ist Ende 2024 ausgelaufen. 2025 wurde das Register noch aus privaten Spenden bzw. privaten Mitteln finanziert. Doch ab Ende 2025 stehen uns keine weiteren Mittel mehr zur Verfügung.
Spenden und Gelder aus der Industrie ermöglichen einzelne Forschungsprojekte, können aber nicht die Grundfinanzierung sichern. Die sollte eigentlich ein öffentlich nicht genanntes wissenschaftliches Institut übernehmen.
Die große Herausforderung ist daran, dass wir da natürlich Patientenschutz bzw. datenschutzrechtliche Konformitäten einhalten müssen.
So Constanze Pfister. Die Kooperation kam letztlich nicht zustande. Dazu schreibt eine Sprecherin des Forschungsministeriums auf Anfrage des Deutschlandfunk:
Die notwendigen Modernisierungsmaßnahmen wurden nach Kenntnis des damaligen BMBF nicht in dem Maße vorangetrieben, als dass interessierte Forschungseinrichtungen das nationale Register hätten aufnehmen und dauerhaft fortführen können. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt bedauert diese Entwicklung.
Und hoffe weiter auf ein Zustandekommen der Kooperation. Zusätzliche Gelder werden aus dem Forschungsministerium aber kaum fließen. Für die Zwischenzeit hatte das Nationale Register für angeborene Herzfehler Gelder beim Bundesgesundheitsministerium beantragt. Diesen Montag erhielt es aber eine Ablehnung. Dazu schreibt das Ministerium, das Register leiste wichtige Arbeit.
Aus haushaltsrechtlichen Gründen wird jedoch keine Möglichkeit einer dauerhaften Finanzierung gesehen.
Wenn es keine Gelder gibt, ist unklar, was aus den vielen, vielen Daten und Proben wird, die Patientinnen und Patienten der Wissenschaft seit 2003 zur Verfügung gestellt haben. Als letzte Möglichkeit hat Constanze Pfister eine Petition an den Bundestag gestartet.
Deutschland läuft der Gefahr, eine Schlüsselressource für Forschung im Bereich angeborener Herzfehler zu verlieren.
Wenn das Geld nicht kommt, Ende Dezember, wird hier wirklich zugemacht.
So sieht es aktuell aus.
Ein Beitrag von Falkert Wildermuth war das. Und jetzt zu den Meldungen aus der Wissenschaft. Heute von und mit Magdalena Schmude.
Das Erdbeben vor Santorini wurde durch vulkanische Aktivität ausgelöst. Zu diesem Schluss kommt ein Team vom Geoforschungszentrum Potsdam. Für ihre Analyse, die im Fachjournal Nature erschienen ist, hatten sie Daten von Erdbebenmessstationen an Land und unter Wasser ausgewertet. Demnach führte aufsteigende Magma, die sich in 2 Kammern unter den benachbarten Vulkanen Santorini und Columbo gesammelt hatte, zu seismischen Schwingungen und machte sich durch mehr als 28.000 Erdbeben bemerkbar, die über einen Zeitraum von 30 Tagen auftraten. Die Messungen lassen außerdem vermuten, dass die Kammern unter den beiden Vulkanen durch eine Art vertikale Pipeline verbunden sein müssen, über die die Magma zwischen den Vulkanen hin und her fließen konnte. Hinweise auf tektonische Verschiebungen als Ursache der Beben fanden die Forscher nicht.
Das Krim-Kongo-Fieber zirkuliert in Wildtieren in Frankreich.
Auch in Rindern konnten französische Forscher den Erreger des hämorrhagischen Fiebers nachweisen, das bei Menschen oft tödlich verläuft. Insgesamt waren bei rund 2% der getesteten Rinder, Rehe, Hirsche, Wildschweine und Füchse im Südosten des Landes Antikörper gegen das Virus im Blut nachweisbar, was auf eine überstandene Infektion mit dem Virus hindeutet, berichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift PLOS ONE. Neben örtlich isolierten Einzelfällen trat ein Teil der Infektionen auch in lokalen Clustern auf. In diesen Regionen zirkuliert das Virus also schon in Wild- und Nutztieren und ist endemisch, schlussfolgern die Wissenschaftler. Das Krim-Kongo-Fieber wird von Hyalomma-Zecken übertragen, die in Frankreich ebenfalls erst seit kurzem heimisch sind. Infektionsfälle bei Menschen sind dort bisher noch nicht bekannt.
Eine Pflanze imitiert den Geruch von in Not geratenen Ameisen.
Die Blütenpflanze lockt damit Fliegen an, die dem Geruch folgen. Eigentlich wird er von Ameisen als Alarmsignal abgegeben, wenn sie von Fressfeinden angegriffen werden. Bleibt die Ameise verletzt oder tot liegen, ist sie leichte Beute für die Fliege, die sich von den Körpersäften der Ameisen ernährt. Auf der Suche nach der Quelle des Geruchs fliegt die Fliege mehrere Blüten an und hilft der Pflanze dadurch bei der Bestäubung. Es ist der erste bekannte Fall, bei dem eine Pflanze den Geruch einer Ameise imitiert, schreibt das Forschungsteam aus Japan im Fachmagazin Current Biology.
Wer die erste Mammographie verpasst, hat ein höheres Risiko, an Brustkrebs zu sterben.
Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie aus Schweden, für die Daten von mehr als 500.000 Frauen ausgewertet wurden. Frauen, die nicht an ihrem ersten Untersuchungstermin teilnahmen, hatten laut der Auswertung ein um 40% höheres Risiko, in den nächsten 25 Jahren an Brustkrebs zu sterben. Weil sie häufig auch weitere Mammographieuntersuchungen nicht wahrnahmen, wurde eine Brustkrebserkrankung bei diesen Frauen oft erst später und damit in einem fortgeschrittenen Stadium entdeckt. Insgesamt ließ fast jede dritte der Frauen, deren Daten in die Studie einflossen, den ersten Mammographietermin aus. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im British Medical Journal vor. In Schweden können alle Frauen zwischen 40 und 74 alle 2 Jahre kostenfrei eine Mammographie durchführen lassen.
Die Bäume im Amazonas-Regenwald werden größer.
Im Schnitt wurden Bäume dort pro Jahrzehnt um 3,2% größer, wie Wissenschaftler aus Brasilien und Großbritannien ermittelt haben. Gefördert wird das Wachstum durch den steigenden CO2-Gehalt in der Luft, berichten die Forscher im Fachjournal Nature Plants. Sie hatten über einen Zeitraum von 30 Jahren die Größe der Bäume an 180 festgelegten Stellen im brasilianischen Regenwald dokumentiert. Dabei zeigte sich, dass sowohl kleine als auch bereits sehr große Bäume weiter in die Höhe wuchsen. Das sei eine gute Nachricht, weil größere Bäume mehr CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen und speichern können, schreiben die Forscher.
Sternzeit, 25. September. Elon Musk und das Trampolin für die Umlaufbahn. Kürzlich drohte US-Präsident Trump, Elon Musk keine Raumfahrtaufträge mehr zu geben. Der konterte, er könne sofort die Flüge seiner Dragon-Kapseln einstellen. Die US-Regierung ist viel stärker auf SpaceX angewiesen als umgekehrt. In den vergangenen Jahren gingen Aufträge über fast 20 Milliarden Dollar an die Firma von Elon Musk. Und die liefert auch sehr zuverlässig. Über 30 Mal haben Dragon-Kapseln Fracht zur internationalen Raumstation gebracht. Zwar gibt es mit den Cygnus-Kapseln eine kommerzielle Alternative, doch die haben viel weniger Kapazität. Der Transport von Menschen in die Umlaufbahn erfolgt fast ausschließlich mit den Crew Dragon-Kapseln von SpaceX. Ohne diese Flüge ließe sich die ISS kurzfristig nur auf absoluter Sparflamme betreiben, mit russischen Soyuz-Flügen. Die Falcon 9-Rakete des Unternehmens trägt regelmäßig Raumsonden und Militärsatelliten ins All. Die Vulcan, gebaut von den traditionellen Firmen der United Launch Alliance, ist noch lange nicht im Routinebetrieb. Und die New Glenn-Rakete von Blue Origin hinkt Jahre hinter dem Zeitplan her. Ohne das Starship, das SpaceX gerade entwickelt, könnte die NASA sämtliche Mondpläne getrost weit in die 30er Jahre schieben. Kurz, ohne SpaceX wäre die US-Raumfahrt erst einmal so gut wie vorbei. Nach dem Ende der Shuttle-Flüge höhnte einst ein russischer Raumfahrtmanager, ohne fremde Hilfe könne die NASA ja versuchen, mit einem Trampolin ins All zu kommen. Ohne SpaceX müsste man wohl wieder auf diese Starttechnik zurückgreifen.
Und mit dieser Sternzeit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Maximilian Prose. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.